Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der Schriftsteller Ottfried Preußler, der hat heißgeliebte Kinder, Bücher für Kinder geschrieben, der Räuber Hotzenplotz zum Beispiel oder die kleine Hexe oder Krabbat oder. Es wird in dieser Sendung darum gehen, welche Lebenserfahrungen von Ottfried Preußler in diese Bücher eingegangen sind. Zum Beispiel aus seiner Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion. Die war für ihn
eine sehr harte Zeit. Wir sind verfrachtet worden an den östlichen Rand Europas, in die Tatarische Republik, mit Hunger und Seuchen.
Ottfried Preußler, wir stellen Ihnen einen neuen Film über diesen Schriftsteller vor, in 20 Minuten etwa.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Stellen Sie sich mal bitte vor, dass der Ort verschwindet, an dem Sie groß geworden sind. Also der Ort, an dem Ihre Erinnerungen hängen an Ihre Kindheit, an so die ersten Freuden, Ekstasen, Verzweiflungen. Man nennt so einen Ort ja auch Heimat und die verschwindet, obwohl Sie selbst weiter am gleichen Ort leben. Wäre doch mindestens merkwürdig, oder? Und umso merkwürdiger, wenn Sie sich als Kind selbst sehr danach gesehnt hätten, wegzukommen von dieser Heimat. Sandra Rumler erzählt von so einer Erfahrung in ihrer ersten Graphic Novel Seid befreit, heißt die. Und jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo.
So eine Erfahrung, wie ich sie da gerade beschrieben habe, die haben viele Ostdeutsche gemacht, wenn sie an ihre Kindheit denken. Also die habe ich auch gemacht. Und vielleicht werden morgen viele Ostdeutsche, also am Tag der Deutschen Einheit, auch mal wieder daran zurückdenken, wäre ja ein Anlass dafür. Wie denken Sie denn zurück an den Ort Ihrer Kindheit in den 70er, 80er Jahren, das Ost-Berlin dieser Zeit?
Also teilweise ist es ja schon sehr verschwommen auch so, aber was so vielleicht ein Gefühl ist, komischerweise, gerade weil es ja auch Ost-Berlin ist oder war, dass es eher ein sehr ruhiger Ort war im Vergleich zu heute. Mhm. Also ich habe ja selber auch direkt an der Mauer gelebt, also das heißt, man konnte da auch nicht weiterfahren und habe halt auch die Erfahrung gemacht, auf der Straße spielen zu können in einer Großstadt. Und ja, eher ruhig und dunkel, so wie auch meine Bilder in dem Buch sind.
Ja, ja. Ihre Hauptfigur Mo, die wird 1976 in Ost-Berlin geboren, also in der DDR, lebt auch später nach 89 in Ost-Berlin, als eben so viel anders wird in der Stadt und es die DDR nicht mehr gibt. Und diese Mo sagt dann ganz am Ende des Buches: Manchmal würde ich gerne meine Heimat besuchen, nur für einen Tag und eine Nacht. Und mit Heimat meint sie eben diese Stadtlandschaft ihrer Kindheit. Ja. Mit dieser Graphic Novel sind Sie ja eigentlich auch zurückgekehrt in das Ost-Berlin Ihrer Kindheit, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich habe halt angefangen, darüber nachzudenken, diese Graphic Novel zu machen, weil ich halt sehr viele Bilder aus Ost-Berlin gezeichnet habe, schon fast obsessiv. Und irgendwann gemerkt habe, das ist sozusagen immer so eine Art Heimatbesuch, die ich über diese Bilder mache. Und wo ich dachte, da gibt es offensichtlich noch ein Thema, so, was nicht bearbeitet ist. Und vielleicht wäre es gut, darüber mal ein Buch zu machen, so mit ein bisschen mehr Text und so.
Jetzt haben Sie das in eine Geschichte gebracht mit eben Ihrer Hauptfigur Mo. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen von der. Wie wird die groß in der DDR? Mit was für Eltern zum Beispiel?
Mo lebt direkt an der Mauer in Ost-Berlin. Ihre Eltern sind beide im Staatsdienst. Sie selbst ist auch eher ein braves Kind, was sozusagen auch versucht, überall so den Erwartungen der Erwachsenen gerecht zu werden, ist in der Pioniergruppe und gut in der Schule und passt sich sozusagen erstmal zunächst an, aber spürt auch über diese Geschichte irgendwie einen Druck, der irgendwann zu groß wird und aus dem sie dann auch ausbricht, indem sie dann die Schule schwänzt so, und sich dann halt Sachen lösen und andere Geschichten passieren.
Und dieses Großwerden an der Mauer direkt, wie wirkt das auf so ein Kind? Wie haben Sie sich das für diese Mo vorgestellt, dass die Welt da zu Ende ist? Ist ja was schwer Vorstellbares, ne?
Ja, also diese Erfahrung habe ich ja tatsächlich selbst auch gemacht. Ich bin selber auch direkt an der Mauer aufgewachsen, konnte ich also gut übertragen auf die Hauptfigur und brauchte ja sozusagen nur in mich hineinzugucken. Und natürlich war diese Mauer, die da immer stand und dieses Nichtwissen, was dahinter ist, natürlich ein großer Raum für Projektion und Fantasie und allen möglichen Geschichten, die man dahinter vermutete. So.
Es gibt jetzt gar nicht so wenige Bücher, die vom Großwerden in der DDR erzählen. Und das gibt es auch schon als Graphic Novel. Von Marville gibt es ein tolles Buch über diese Zeit, von Simon Schwarz auch. Jetzt ist Ihr Buch wieder ganz besonders, würde ich sagen, weil Sie so ein starkes Bild von der Stadt zeichnen, einem die Stadt so stark vor Augen stellen. Das ist wie eine Wanderung durch Berlin in verschiedenen Zeiten, könnte man auch sagen, mit ganz vielen Darstellungen von Hausfassaden. Warum gibt es so viele Fassaden in Ihrem Buch?
also mich faszinieren halt tatsächlich einfach, oder haben fasziniert gerade im Osten diese alten Häuserfassaden, oder auch wenn ich in anderen Städten bin tatsächlich, wo es noch alte Häuserfassaden gibt, das bezieht sich nicht nur auf Berlin, oder Häuserfassaden, die lange nicht erneuert und schön renoviert worden sind, sondern wo auch Menschen oder wo das Wetter drauf eingewirkt hat, die werden halt einfach, die haben halt einfach so einen Charakter und eine eigene Geschichte. Man kann einfach auf so ein Haus gucken und man kann ganz viel an diesem Haus lesen, und so eine Geschichten interessieren mich sehr. Und das hat mich natürlich selbst als Ostberlinerin, die halt viel im Umfeld von diesen Häusern war und mit vielen Ruinen auch, natürlich auch sehr geprägt. Also, ja.
Und ich dachte auch bei, wenn man jetzt einzelne dieser Fassaden anschaut, eben noch aus der DDR-Zeit, dass eigentlich in einem so ein Bild auch fast schon das Grundthema ihrer Geschichte steckt, weil diese Fassaden, die sind eben so ruinös, sie sind grau und braun und trist und verfallen. Aber sie haben was ganz Eigenes. Sie haben eben diese eigene Signatur des Verfalls. Da fehlt der Putz, da fehlt das, hängt der Fensterrahmen schief. Sie erzählen eine eigene Geschichte. Und das ist eigentlich auch diese Ambivalenz, oder? Es ist das Graue, aber es ist auch die eigene Geschichte, in die man zurückschaut mit einer so einer Fassade.
Ja, das stimmt. Also das war mir auch wichtig gewesen. Und das zeigt sich tatsächlich gut an so einem charaktervollen Haus, sage ich jetzt mal so, was eben schon auch ein bisschen halb auseinanderbricht. So war es ja auch in der DDR. Es bröckelte, brach auseinander, auferstanden aus Ruinen auch. Nicht so ganz.
Wie es in der DDR-Hymne
genau.
hieß, ja.
Aber andererseits hat es natürlich auch seine eigene Signatur und sein eigenes Leben gehabt. Und so war es ja auch in der DDR. Wir hatten ja auch eine eigene Kultur. Wir hatten ja auch einen eigenen Charakter. Es gab ja nicht nur die Diktatur und den Unrechtsstaat, sondern es gab eigene Musik, es gab eigene Filme, es gab eigene Bücher, eigene Rezepte meinetwegen, eigene Gerüche, die ja eben, gab einfach eine Kultur und was Eigenes, was ja eben auch diesen Verlust. Das ist ja auch das, was man dann verloren hat, so, ne? Oder wo man drum trauert dann irgendwie, also ich zumindest.
Und erzähltechnisch gesehen zeigen jetzt diese Fassaden ja den Blick, die Wahrnehmung ihrer Figur, was auch bedeutet, dass sie eigentlich gar nicht viel Text brauchen für ihre Geschichte. Also es gibt ganz wortfreie Bilder, manche haben so einen Satz, so einen ganz lakonischen Satz. Wie ist das entstanden? Haben Sie immer weiter weggekürzt beim Text oder war Ihnen gleich klar, ich brauche eigentlich gar nicht viel Worte, um meine Geschichte zu erzählen?
Ja, es war so tatsächlich von meiner Seite so ein Bedürfnis, eher was Ruhiges zu machen und irgendetwas, wo auch mehr über die Stimmung und auch über die Bilder, also dass nicht nur die Worte sozusagen eine Geschichte oder einen Inhalt transportieren, sondern eben auch die Bilder. Und dass es vielleicht auch, also das ist mir dann auch erst im Nachhinein, viele Sachen macht man ja auch einfach intuitiv so klar geworden, dass natürlich der wenige Text auch viel Raum für die Leser lässt, sozusagen ihre eigenen Geschichten da reinzupacken, so, ne? Also das ist nicht so total zugepackt mit der Geschichte von Mo, der man so folgen muss, sondern man hat immer wieder auch Stellen und offene Stellen, auch wo es Pausen gibt, wo man Sachen vielleicht auch nachwirken lassen kann oder wo man auch seine eigene Erinnerung mal kurz reinpacken kann, so.
Es erzählt die Zeit bis 1990, aber auch die Zeit nach 1990. Nach dem Ende der DDR führen verschiedene Zufälle dazu, dass Mo in West-Berlin zur Schule geht, also auf der anderen Seite der früheren Mauer. Wie geht's ihr denn da auf der anderen Seite der Stadt?
Zunächst fühlt sie sich erstmal ziemlich fremd. Sie ist die Einzige in ihrer Klasse, die aus dem Osten kommt, und wird auch für ihre Herkunft angegriffen von den anderen Schülern. Also beschimpft auch als Ossi oder auch teilweise wegen ihrem Berliner Dialekt dann beschimpft oder ausgelacht. Also fühlt sich, ja, nicht so wohl.
Vielleicht auch noch ein Blick auf Ihre Eltern. Was passiert? Sie haben ja erzählt, dass Sie staatsnah gearbeitet haben, um es so zu sagen. Was passiert mit den Eltern nach 1990?
Also die Eltern von Mo verlieren auch dann ihre Arbeit natürlich, also und müssen sozusagen nochmal komplett neu umdenken. Der Vater von Mo ist arbeitslos, findet erstmal nichts und die Mutter arbeitet im Supermarkt, an der Kasse. Ja.
Und ohne jetzt die ganze Geschichte erzählen zu wollen, ja. Aber Sie haben gesagt, es ging ja erstmal nicht gut, Mo in dieser ersten Zeit, dann auch mit dieser Schule im Westen. Findet sie einen Weg heraus aus diesem sich nicht gut fühlen? Was möchten Sie andeuten davon?
Ja, also was ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich wollte einfach auch ein bisschen so die Ambivalenz von all diesen ganzen Geschichten, die so einigen oder vielen auch passiert ist, dass es eben auch Angriffe gab in dieser Form und dass es aber eben auch viele gute Sachen war. Also in dem Fall von Mo, Mo wehrt sich dann auch irgendwann und findet darüber auch dann sozusagen auch Stärke und da auch hinaus so. Aber genau, ich wollte diesen Punkt auch tatsächlich einfach nochmal so zeigen, weil das, so im Gespräch auch mit Freunden und Familie war das halt einfach etwas, was vielen passiert ist und dass sie dann auch angefangen haben, sich für ihre Herkunft zu schämen und sich klein zu fühlen und so eine Geschichte. Ja.
Lassen Sie uns mal noch auf den Titel Ihres Buches schauen. Seid befreit, heißt der Titel. Es bezieht sich einerseits auf diesen, den Gruß der, der Kinderorganisation, der Pioniere in der DDR für Frieden und Sozialismus. Seid bereit, sagte der Vorsprecher und dann antworteten die Pioniere eben immer bereit. Jetzt haben Sie die Freiheit da mit reingeschmuggelt, mit seid befreit. Aber trotzdem ist es noch dieser alte Appell, diese Aufforderung von oben herab. Also ja. Man kann es auch lesen als, jetzt seid doch verdammt nochmal befreit. Ja. Wie lesen Sie denn Ihren Titel?
Ja, also es gibt wahrscheinlich verschiedene Lesarten dafür, aber eine wäre eben zum Beispiel auch, oder das ist halt schon, dass es noch diesen Imperativ gibt. Und das war eben so ein bisschen auch meine eigene Erfahrung, ist, dass eben auch gerade nach der Wende, wenn man dann doch vielleicht auch mal versucht hat, ein bisschen über die verschiedenen Gefühle zu sprechen, eben auch über den Verlust, den man gerade erlebt, dann hieß es oft von westlicher Seite oder von Leuten, die aus dem Westen kamen, dann seid doch aber mal froh, jetzt seid ihr ja endlich raus aus der Diktatur und seid, jetzt seid ihr halt befreit. So, und das hatte dann immer sowas, jetzt freut euch doch mal endlich, ihr dürft euch jetzt gar nicht mehr irgendwie beschweren und das hat sich eben auch so ein bisschen falsch angefühlt und dadurch eben auch so dieser Imperativ mit seid befreit. So, ne?
Ja. So heißt das Buch, die Graphic Novel von Sandra Rumler, Seid befreit. Im Avant Verlag ist das Buch erschienen mit 260 Seiten, 29 Euro ist der Preis. Danke, dass Sie da waren.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kinder sind die Zukunft, so sagt man das ja. Was ist aber, wenn diese Kinder nicht mehr wachsen, nicht mehr größer werden? Was wird dann aus der Zukunft? Im neuen Roman der Schweizer Schriftstellerin Gianna Molinari geht es um zwei Kinder, die eben nicht mehr weiter wachsen. Hinter der Hecke die Welt heißt das Buch und der Kritiker Nico Bleutke hat das für uns gelesen. Guten Tag, Herr Bleutke, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Schauen wir erstmal auf die Welt, in der diese beiden Kinder leben. Was ist das denn für eine Welt?
Man könnte sagen, eine sanft dystopische Welt in einer nicht zu weit entfernten Zukunft. Die klimatischen Veränderungen allerdings sind schon weiter fortgeschritten. Es ist zugleich eine sehr reduzierte Welt, spielt in einem Dorf, in dem nur noch mehr eine Handvoll Menschen leben. Die Dinge schrumpfen, die Dorfschule verschwindet, die Straßen verschwinden. Und Sie haben es erwähnt, die einzigen beiden Kinder des Dorfes, Pina und Lobo, die wachsen nicht mehr. Aber es gibt so eine Art Gegenbewegung dazu. Die titelgebende Hecke, die am Westrand des Dorfes ist, die wächst nicht nur, sondern die wuchert, man hört es rascheln und ächzen und die scheint so ein eigenes Wesen zu sein, das wirklich lebt.
Und dieses nicht mehr wachsen der beiden Kinder, da hänge ich noch dran. Wird das jetzt einfach so gesetzt im Text oder gibt es da Spekulationen darüber, warum passiert das? Gibt es Erklärungsversuche?
Zunächst wird es mal gesetzt, das heißt, vor 2 Jahren haben die aufgehört zu wachsen. Lobo ist 1,35, Pina 1,38. Aber es gibt Spezialisten, so wird das genannt, die ins Dorf kommen, die nicht nur die Hecke untersuchen, sondern die auch die Kinder vermessen. Und die haben natürlich Erklärungsideen, die sagen, das Klima könnte schuld sein, das Dorf könnte schuld sein, die Ernährung könnte schuld sein und sie empfehlen den Kindern, Nüsse zu essen. Dann gibt es Loma, das ist die Oma von Lobo, die sagt, das ist eben so, man wächst nach und nach und alle warten auf den nächsten Wachstumsschub. Das ist ein wichtiges Motiv auch. Und es ist ein sehr konstellatives Buch, das verschiedene kleine Texte in Beziehung zueinander setzt. Es gibt auch Erzählungen zu Tierarten zum Beispiel. Und da heißt es einmal über die Spitzmaus, dass bei ihr die Organe schrumpfen, wenn es kalt wird im Winter. Und das sei eine Strategie zum Überleben. Mhm. Also auch das wäre eine Erklärung, aber das alles wird nur angedeutet.
Und werden jetzt diese beiden Kinder beobachtet von den Spezialisten zum Beispiel? Oder sind sie auch selbst Beobachter?
Beides. Sie werden beobachtet, aber die genaue Wahrnehmung spielt eine ganz große Rolle. als Voraussetzung für ein intensives Erleben und das ermöglicht ja einen Austausch mit der Welt, ein eher symbiotisches Verhältnis. Dann ist eine genaue Wahrnehmung natürlich die Voraussetzung für die Erinnerung. Nur wenn ich etwas genau sehe und vielleicht auch zum letzten Mal sehe, kann ich es aufbewahren in der Erinnerung und dann wieder vergegenwärtigen. Pina beobachtet diese Spezialisten zum Beispiel sehr genau. Über Lobo heißt es, er verfüge über ein sehr genaues Gehör. Er könne die Mäuse und die Maulwürfe in der Erde wachsen hören und wühlen hören. Jetzt sieht er selber sehr schlecht, halt also seinerseits so etwas Maulwurfartiges und auch etwas Seismografisches. Er kann zum Beispiel die Touristenbusse, die immer wieder in dieses Dorf kommen, gewissermaßen die letzte Einnahmequelle, ein paar vereinzelte Touristen, die sich diese Hecke ansehen wollen. Diese Busse kann Lobo schon sehr früh orten und auch die Hecke hört er natürlich sehr früh wachsen. Und ein sehr wichtiger zweiter stofflicher Strang. Pinas Mutter Dora ist vor einigen Monaten in die Arktis aufgebrochen, um dort auf einem Forschungsschiff zusammen mit einer Polarforscherin und einem Fotografen die Gletscher zu sondieren, nicht zuletzt um herauszubekommen, wie es um das Schmelzen der Gletscher und ein mögliches Ende vielleicht bestellt ist.
Und wenn jetzt all diese besonderen Wahrnehmungen, zum Beispiel dieses Lauschen so in die Ferne hinein, ist das dann in diesem Buch auch in eine besondere Prosa, in einen besonderen Sound gefasst?
Na, erstmal ist es eben ein sehr konstellatives Buch, das von der Idee des Fragmentes lebt. Das passt ja auch gut zu dieser ganzen Schnee- und Frost- und Eismetaphorik und den Schollen gewissermaßen, den Gletscherschollen. Das Fehlende spielt eine große Rolle, auch das Fehlende erzählt, heißt es einmal. Die Lücken in der Wahrnehmung, die Lücken zwischen den Geschichten. Dann gibt es verschiedene Textarten, kleine Forschungsberichte, ältere Forschungsberichte, Berichte über ausgestorbene oder noch vorhandene Tierarten und im Wechsel die Erzählungen von Pina Lobo, dem Dorf und der Mutter Dora. Und es gibt Zeichnungen von Gianna Molinari, von einem Polarfuchs schwarz-weiß, sehr reduziert oder von Fragmenten. Auch da wird das Bruchstückhafte reflektiert. Und das ist alles konstellativ eingelagert und das Buch hat einen sehr genauen Rhythmus. Die Sätze sind wirklich sehr genau gebaut, getaktet, so oft in Reihungen und das erzeugt einen ganz eigenen Sog, der einen wirklich reinzieht in das Buch, aber manchmal auch sehr klug auf Distanz hält.
Und das klingt überhaupt nach einem, aber vielleicht bin ich da jetzt auch durch diesen lauschenden Jungen verlockt, so nach einem leisen, lauschenden Buch, vielleicht auch aber gerade dadurch mit einer besonderen Energie?
Unbedingt, aber das ist kein Selbstzweck, das ist sehr wichtig, sondern dieses tastende, nichtlineare ist eine Art Gegenbewegung zu etwas, was man in diesen Forschungsberichten, den alten zum Beispiel, findet. Da geht es oft um Kartierung und Landnahme, um Unterwerfung von Tieren und Menschen. Und dieses tastende, vorsichtige, demokratische in dem Sinne auch ist natürlich eine Gegenbewegung dazu, die Gianna Molinari ganz klar entwirft. Das ist etwas, was mich vom Ton her manchmal so ein bisschen an andere Bücher erinnert hat aus den letzten Jahren, an Halb Taube, Halb Pfau von Maren Kames zum Beispiel, auch gedichtartig, in dem die Gletschermetaphorik und Forschungsberichte eine große Rolle spielen und auch die Idee des Fragments oder an das letzte Buch von Katharina Hacker, Die Gäste, das auch so ein kammerspielartiges Ensemble hat. Das Tolle ist aber, dass über diese sehr genaue Satzführung Gianna Molinari einen ganz eigenen Ton und damit eine ganz eigene Kraft entfaltet und die erlaubt es einem, wie auf Gletscherschollen selber ein bisschen mitzudriften oder von Scholle zu hüpfen oder sich die eine oder andere Struktur und Ähnlichkeiten zwischen diesen Strukturen anzusehen.
Hinter der Hecke die Welt heißt das Buch von Gianna Molinari. Im Aufbau Verlag ist das erschienen mit 208 Seiten. 24 € ist der Preis. Vielen Dank an Nico Bleutke.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Der Schriftsteller Ottfried Preußler, der hat so einige Klassiker für Kinder geschrieben, der Räuber Hotzenplotz oder die kleine Hexe oder Krabat. Am 20. Oktober wäre Ottfried Preußler 100 Jahre alt geworden. Jetzt laufen die Feierlichkeiten dazu schon mal an. Heute Abend zum Beispiel zeigt der Fernsehsender Arte erstmals den Dokumentarfilm Ottfried Preußler, Ich bin Krabat. Der Film wurde letzte Woche schon als Preview in einem Stuttgarter Kino gezeigt und da war Ottfried Preußlers Tochter Susanne Preußler-Bitsch dabei. Sie war aus dem bayerischen Wald dorthin angereist und sie hat sich sichtlich auf diese Ehrung für ihren Vater gefreut.
Ich meine, Stuttgart ist unsere Verlagsstadt und Thienemann Verlag, mit dem sind wir seit 1955 verbunden. Und ich bin mit Thienemann sozialisiert worden praktisch als Verlag. Es ist schön, sich mal wieder zu treffen, ja.
Doch zum Begrüßen und Anstoßen bleibt nicht viel Zeit.
Herzlich willkommen hier im Kinosaal. Im Atelier am Bollwerk. Ich spreche jedes Wort ganz langsam aus, weil wenn ich es nur langsam genug spreche, ersticken irgendwann die Stimmen im Saal. Schön, dass Sie heute hier sind.
Vor 100 Jahren wurde er geboren, vor 10 Jahren starb er. Begrüßt die Leiterin des Stuttgarter Literaturhauses Stefanie Stegmann das Premierenpublikum. Sagt ein paar Worte über Ottfried Preußler und sein Leben, dann geht es los.
Der Räuber, Hotzenplatz.
Er ist einer der weltweit erfolgreichsten deutschen Autoren, Ottfried Preußler. Die Auflage seiner Bücher über 50 Millionen. Generationen sind mit seinen Werken aufgewachsen.
Das war natürlich revolutionär, weil er ja eine Hexe in den Mittelpunkt gestellt hat, die gut war.
Kinderbuchautorin Kirsten Boye ist eine der Interviewten in dem Film. Mucksmäuschenstill ist es jetzt im Kino. Kein nerviges Gequatsche einzelner Besucher wie sonst. Manchmal wären ruhiger, lange Einstellungen, wird der Kinotechniker nachher anerkennend sagen. Doch lange Einstellungen gibt es sowieso nicht in dem knapp einstündigen Dokumentarfilm. Schnell geht es auch um ein Thema, das bislang kaum bekannt war. Ottfried Preußlers Zeit in Russland. Als Kriegsgefangener 5 Jahre lang.
Eine sehr harte Zeit. Wir sind verfrachtet worden an den östlichen Rand Europas, in die Tatarische Republik, mit Hunger und Seuchen.
Ottfried Preußler selbst hatte die Ruhe und magerte ab. Trotzdem, oder vielleicht gerade aufgrund der Bedingungen in der Lagerhaft, schrieb er Gedichte für sich und die Mitgefangenen.
Mutter, deine lieben Hände spürte ich in meinem Haar, immer wenn ich fast am Ende meines müden Mutes war. Wie in frühen Kindertagen habe ich mich an dich gewandt, wenn ich elend und zerschlagen selber keinen Ausweg fand. Jedes Übel fand ein Ende, was auch immer es schon war, spürt ich deine lieben Hände, Mutter, nur in meinem Haar.
Auch Preußlers Tochter Susanne Preußler-Bitsch kommt im Film zu Wort. Über ihren Vater sagt sie:
Es ist eigentlich enorm, dass der, wenn ich jetzt im Rückblick weiß, was er eigentlich erlebt hat, mit was für einem irrsinnigen Optimismus und auch einer grenzenlosen Menschenliebe auch irgendwo er durch die Welt gegangen ist.
Die traumatischen Kriegserlebnisse haben Ottfried Preußler nie mehr losgelassen. Genauso wie die Frage, wie sich seine Generation für Hitler und die NS-Diktatur begeistern konnte. Literarisch verarbeitet hat Preußler das in dem Jugendroman Krabat. Darin verspricht ein Mühlenmeister Jugendlichen ein leichtes und schönes Leben. Letztlich geht es aber um Fragen wie Freundschaft und Verrat, Liebe und Hass.
Und hat ja auch gesagt, Krabat ist meine Geschichte und ist die Geschichte meiner Generation, die sich verführen hat lassen, die auch verblendet war und in einem Irrglauben aufgesessen ist und die aber dann auch für sich entscheiden, sich gegen etwas zu stellen oder das für sich auch zu korrigieren.
Dies ist die Geschichte von bösen Mächten und der Schwierigkeit, ihnen zu widerstehen. Die Geschichte von einem der größten Kinderbuchautoren des 20. Jahrhunderts. Dies ist die Geschichte von Ottfried Preußler.
Filmemacher und Schriftsteller Thomas von Steinecker hat für seinen Film Details ausgegraben, die auch er erst nach und nach mit dem beliebten Kinderbuchautor in Verbindung bringen konnte.
Weil manches vielleicht idyllisch wirkt, wie zum Beispiel beim kleinen Wassermann. Und wenn man weiß, dass der Preußler eben im Krieg durch Gewässer schwimmen musste in den Leichentrieben und dass das sicher auch irgendwas Traumatisches in ihm ausgelöst hat. Und wenn man dann weiß, dass er sich das quasi von der Seele geschrieben hat und etwas Positives umgewandelt hat, dann bekommt es eine völlig, völlig andere Dimension noch.
So wie die Arbeit am Film selbst.
Ich hatte gedacht, naiv wie ich war, dass ich in dem Stoff drin bin, weil ich natürlich die Bücher gelesen hatte und Krabat als Jugendlicher, eine Nacht, ne? Klassiker. Aber habe dann festgestellt, dass ich eigentlich gar nichts weiß über Preußler. Und dann wurde es so richtig spannend eigentlich für mich.
Thomas von Steinecker zu seinem Dokumentarfilm Ottfried Preußler. Ich bin Krabat. Der Film ist heute Abend bei Arte zu sehen und in der Arte Mediathek steht er auch schon. Für uns hat Philipp Pfefflin von der Stuttgarter Premiere berichtet.
Straßenkritik.
Lukas Bewander hier, wir sind in Neapel
Und ich habe Die Kunst des Liebens gelesen von Erich Fromm. Das ist ein Buch, das ich geschenkt bekommen habe. Und es war ziemlich cool. Und da geht es so ein bisschen drum, dass Lieben eine Kunst ist. Und zwar wirklich auch ausgeführt werden soll wie eine Kunst. Also man muss was wissen, man muss was lernen, man muss es üben. Und irgendwann fühlt es sich recht natürlich an. So ein bisschen wie, ich glaube, es wurde verglichen mit verschiedenen handwerklichen Künsten. Und ich fand es sehr cool, weil das ein bisschen eine andere Perspektive zu dem sehr romantisierten gibt, was wir heute so haben, von wegen, oh, und wenn du jemanden findest, dann ist toll und dann passt einfach alles und du musst halt auch was dafür machen.
Lukas Bewander hat gelesen Die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Da gibt es eine Übersetzung von Ernst und Lieselotte Mickel als Taschenbuch im Ullstein Verlag. 224 Seiten kosten da knapp 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die französische Schriftstellerin Brigitte Giraud hat ihren Mann verloren, ganz plötzlich und unerwartet. Er ist bei einem Motorradunfall gestorben. In ihrem Roman Vivre Vite schreibt sie über diese Katastrophe in ihrem Leben. Sie fragt sich immer wieder, ob sie den Tod ihres Mannes hätte verhindern können, wenn sie andere Entscheidungen getroffen hätte. Der Roman wurde im vergangenen Jahr mit dem wichtigsten französischen Literaturpreis ausgezeichnet, mit dem Prix Goncourt. Jetzt gibt es Vivre Vite auch auf Deutsch und zum Glück auch als Hörbuch, meint unser Rezensent Georg Gruber. Jetzt lässt er uns reinhören.
Nachdem ich lange Monate widerstanden hatte, nachdem ich die tägliche Belagerung durch die Bauunternehmer beharrlich ignoriert hatte, die mich bedrängten, ihnen das Anwesen zu überlassen, habe ich schließlich die Waffen gestreckt. Heute habe ich den Vertrag über den Verkauf des Hauses unterschrieben. Wenn ich Haus sage, dann meine ich das Haus, das ich vor 20 Jahren mit Claude gekauft habe und in dem er nie gelebt hat. Wegen des Unfalls.
20 Jahre sind seit dem Tod des geliebten Menschen vergangen. Doch die Fragen um seinen Tod sind geblieben. Und nun, wo sie das Haus verkauft, stellt Brigitte Giraud sich diesen Fragen noch einmal. Schnell Leben ist ein sehr privates Buch. Die Schriftstellerin versucht darin, schon zum zweiten Mal in literarischer Form, den Tod ihres Mannes zu verarbeiten, der bei einem Motorradunfall starb. Ein Wendepunkt in ihrem Leben.
Ich habe tausendmal versucht, den letzten Tag Claudes zu rekonstruieren.
Wie ist es zu dem Unfall gekommen und wäre er zu verhindern gewesen? Was wäre, wenn? Diese Grundfrage steht im Mittelpunkt ihrer Recherchen. Was wäre, wenn sie sich nicht in das Haus verliebt hätte, wenn sie ihre Wohnung nicht dafür verkauft hätten, wenn ihr Bruder sein Motorrad nicht dann dort in der Garage abgestellt hätte, mit dem Claude dann verunglückte, wenn das Wetter anders gewesen wäre? 23 Mal, was wäre, wenn, jede Frage ein Kapitel.
Man will jeden Schritt verstehen, den man getan, jede Entscheidung, die man getroffen hat. Man spult die Zeit 100 Mal zurück. Man wird zum Spezialisten für Ursache und Wirkung. Man treibt in die Enge, zerlegt, seziert. Man will alles von der menschlichen Natur verstehen, all die inneren und kollektiven Zusammenhänge, die machen, dass das geschieht, was geschehen ist.
Die Schauspielerin Melanie Straub spricht dieses Nachsinnen, Forschen, Erinnern so authentisch, als wäre es ihre eigene persönliche Aufarbeitung dieses Unglücks. Der Schmerz über den Verlust klingt immer mit durch in ihrer Stimme, ohne übertriebenes Pathos. Rund 4,5 Stunden nur ihre Stimme, die einen nicht loslässt. 4,5 Stunden über eine große Liebe und das Leben, das, auch wenn man es nicht wahrhaben will, so zerbrechlich ist.
Wo man doch immer geglaubt hatte, man sei einzigartig und unsterblich.
Schnell Leben skizziert daneben auch ein Gesellschaftsbild Frankreichs am Ende des 20. Jahrhunderts. Denn beide, Brigitte Giraud und ihr Mann, sind in den Banlieues groß geworden, wollten raus, aufsteigen, auch das haben, was angesehen ist, als lebenswert und wichtig gilt, wie eine eigene Wohnung und, wenn die nicht mehr reicht, ein eigenes Haus.
Wir waren überzeugt, wir hätten das Monopol auf Lebenskunst. Wir waren cool und wir waren selbstsicher. Hier darf ich bestätigen, dass es das perfekte Leben war, das 10 Jahre dauerte. Ich habe keine Ahnung, was in mich gefahren ist, dass ich dieses Gleichgewicht verändern wollte. Denn dieser Wunsch nach einem Umzug kam von mir. Dieser Drang nach Veränderung, nach Neuanfang. Der Wunsch, in der Coolness-Skala noch ein paar Punkte aufzusteigen. Wenn schon, denn schon die Perfektion zu erreichen.
Was ist wichtig im Leben? Auch darum geht es in dieser facettenreichen, eindrucksvollen Lesung. Mit dem Verkauf des Hauses, dieses gemeinsamen Projektes, das kein gemeinsames werden konnte, beginnt für Brigitte Giraud ein neuer Abschnitt.
Das Haus zu verlassen heißt auch, dich fortzulassen. Die Natur, die mich umgibt, wird sich in Beton verwandeln und die Landschaft verschwindet. So wie manchmal der Klang deiner Stimme verschwindet. Nach dieser so sehr langen Reise.
Der Roman Schnellleben von Brigitte Giraud aus dem Französischen wurde der übersetzt von Michael Kleeberg, dem Schriftsteller. Gelesen wurde das Hörbuch von Melanie Straub. Beim Label Speak Low ist das erschienen. Wir haben gestern erfahren, dass der syrische Schriftsteller Khaled Khalifa gestorben ist, im Alter von 59 Jahren. Er ist am Samstag in seiner Heimatstadt Damaskus verstorben. Das hat sein ägyptischer Verlag mitgeteilt. Khaled Khalifa war einer der wichtigsten oppositionellen Autoren in Syrien. Große Teile seines Werkes sind dort verboten. 4 seiner Bücher sind ins Deutsche übersetzt worden, unter anderem seine Romane »Der Tod ist ein mühseliges Geschäft« und »Keine Messer in den Küchen dieser Stadt«. In diesen Büchern erzählt Khaled Khalifa davon, wie sich die Jahrzehnte der Diktatur in Syrien auf den Alltag der Menschen dort ausgewirkt haben.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.